Wie gesagt, ich möchte heute über Politik und Gesellschaft nach der Explosion am Beiruter Hafen am 4. August sprechen. Vielleicht ganz kurz, was ist passiert am 4. August? Um kurz nach 6 Uhr abends explodierten am Beiruter Hafen 2750 Tonnen Ammoniumnitrat in zwei riesigen Explosionen, die man sowohl im ganzen Land als auch bis nach Zypern hörte. Ich persönlich war zu der Zeit in Beirut. Ich befand mich etwa 3 Kilometer entfernt vom Beiruter Hafen. Und gefühlt fand die Explosion direkt neben mir statt. Und das ist so ein kollektives Gefühl, denke ich, dass man mehr oder weniger tatsächlich im ganzen Land hatte, dass man das Gefühl hatte, direkt neben uns ist diese Explosion passiert. Die Druckwelle der Explosion hat halb Beirut zerstört. Wir haben momentan eine Zahl von etwas mehr als 200 Toten, wobei die Zahl der Toten immer mehr steigt, weil natürlich auch Menschen teilweise jetzt noch ihren Verletzungen erliegen. Wir haben immer noch 5 vermisste Menschen, schätzungsweise 6.500 Verletzte und 200.000 Menschen, die entweder temporär oder dauerhaft ihr Zuhause verloren haben, eben teilweise komplett oder teilweise zerstörte Häuser. Die Explosion des 4. August gehört zu der 6 größten durch einen Unfall verursachten nicht-nuklearen Explosion in der Geschichte. Durch einen Unfall verursacht, denke ich, das muss man hier in Anführungszeichen setzen. Einerseits klar, es war ein Unfall. Andererseits ist es eben auch tatsächlich gar nicht so leicht, so eine Explosion von Ammoniumnitrat herbeizuführen. Das heißt, es muss schon zu einer Kette von sehr unglücklichen Zufällen oder eben nicht Zufällen kommen, dass so eine riesige Menge an Ammoniumnitrat in die Luft geht. Dazu werde ich gleich noch was sagen. Ja, die direkte Reaktion der politischen Elite im Libanon direkt nach der Explosion, das war eine Mischung aus Schweigen auf der einen Seite, das kann man sehr gut verfolgen, wenn man sich die Social-Media-Kanäle der politischen Elite im Libanon anschaut, da kam es gerade in den ersten 2 Tagen nach der Explosion kaum zu Reaktionen. Ignoranz und eben aber auch Leugnung, das heißt, einheitlich hat sowohl eigentlich jeder beteuert, dass man nicht verantwortlich ist für das, was passiert ist, und dass jegliche Schuld von sich gewiesen wurde. Dazu 2 Beispiele. Hassan Nasrallah, der Generalsekretär der Hisbollah, hat ein paar Tage nach der Explosion gesagt, dass ihm überhaupt nicht bewusst gewesen sei, was da im Hafen von Beirut vor sich geht, dass er sich besser im Hafen von Haifa auskennt als im Hafen von Beirut. Er hat die Explosion auch immer wieder nicht als Katastrophe oder auch als Explosion, sondern als Unfall bezeichnet, was, denke ich, auch so eine Kleinmachung des Ausmaßes dieser Katastrophe ist. Der Staatspräsident Michel Aoun hat auch ein paar Tage später wirklich tatsächlich ganz direkt die Worte gesagt, dass er nicht verantwortlich ist und eben auch keine Ahnung hatte, was dort am Hafen tatsächlich lagerte. Der zu der Zeit amtierende Innenminister Mohammed Fahmy hat versprochen, dass es innerhalb von 5 Tagen zu einer Aufklärung dessen, was dort passiert ist, kommt. Er hat auch mehr oder weniger sofort abgelehnt, dass es internationale Einmischung gibt in einer Form der Investigation, sondern gesagt, das könnte der Libanon quasi selber machen. Jetzt heute haben wir den 21. November, das heißt, es sind schon 4 Monate vergangen. Bis heute ist es zu keiner Aufklärung gekommen. Nicht nur das, das Thema wird eigentlich überhaupt nicht mehr angesprochen von libanesischen Politikerinnen. Es ist in dieser Form also wirklich gar nicht klar. Ja, mein letzter Punkt war einfach, dass es bisher zu keiner Aufklärung gekommen ist, dass keine Dokumente öffentlich gemacht werden, dass eigentlich überhaupt nicht klar ist, was dort hinter geschlossenen Türen möglicherweise passiert oder ob irgendetwas passiert. Was wissen wir natürlich trotz allem? Es gab natürlich sehr viele Investigationen von Journalistinnen etc. Wir wissen, dass es im Jahre 2013 ein Schiff namens Bosos gab, das mit dieser Ladung von Ammoniumnitrat nach Mosambik fahren sollte und dass dieses Schiff in Beirut sozusagen zwischenlandete. Als Grund wurde angegeben, dass das Schiff quasi gar nicht die finanziellen Mittel hatte, nach Mosambik weiterzureisen und deswegen geplant war, dass man weitere Ladungen aufnimmt in Beirut. Dazu ist es nie gekommen. Die Rosus wird von der Beiruter Hafenverwaltung als nicht seetüchtig eingestuft und bleibt im Hafen von Beirut liegen. Ein Jahr später wird das hochexplosive Ammoniumnitrat in die Halle 12 im Hafen transportiert. Das war eben dann 2014. Und dort blieb es dann eben 7 Jahre, bis es im August diesen Jahres zu der genannten Explosion kam. zum Ammoniumnitrat. Die Lagerung an und für sich im Hafen von Beirut war schon mal illegal. Der Zeitraum von 7 Jahre Lagerung, das ist nicht nur illegal, sondern hochgradig verantwortungslos. Der Beiruter Hafen grenzt direkt an Wohngebiete, das ist wirklich mitten in der Stadt. Das heißt, das war hochgradig verantwortungslos. Mittlerweile wissen wir, dass verschiedene Politikerinnen und Richterinnen und natürlich auch verantwortliche Zollbeamte und die Hafenbehörde im Hafen von der Lagerung des Ammoniumnitrats in der Halle 12 wussten. Und dass sie auch von der möglichen Gefahr wussten und dass eben auch immer wieder dies in verschiedenen Foren kommuniziert wurde, dass aber in keinster Weise irgendwelche Konsequenzen gezogen wurden. Diese verheerende Explosion ist eben deswegen kein Unfall, sondern es ist auf jeden Fall ein symbolhaftes Ergebnis der Charakteristiken der libanesischen Politik der letzten Jahrzehnte. Was ist das für eine Politik? Eine Politik der Korruption auf jeden Fall, eine Politik der Vernachlässigung und vor allem aber eine Politik, und ich denke, das wird immer wieder auch wenig betont, es ist eine Omnipräsenz von direkter oder indirekter oder eben angedrohter Gewalt im Libanon und zwar gegen die Bevölkerung des Libanons. Und genau deswegen darf man eben diese Explosion jetzt nicht als eine Katastrophe oder einen Schock, ich meine, das wurde hier auch schon angedeutet, sehen, sondern man muss wirklich dieses Ereignis sehen im Kontext der Politik des Libanons der letzten Jahrzehnte und vor allem aber eben auch im letzten Jahr. Ja, was ist der Kontext? Das wurde hier auch schon gerade angesprochen. Der Libanon befindet sich seit einem Jahr im komplett freien Fall und das eben nach Jahren von so einer Art Scheinstabilität. Der Krieg von 2006 wurde gerade schon angesprochen und es ist so ein bisschen so der Eindruck, als wäre eigentlich seit 2006 bis 2021 hätte es im Libanon jetzt keine größeren Probleme gegeben und das eben vor allem, wenn man sich natürlich die Nachbarstaaten anschaut und die Region im Allgemeinen, dann wird der Libanon immer so ein bisschen gelobt als noch das einigermaßen politisch und wirtschaftlich stabile Land. Das ist aber natürlich eine Scheinstabilität. Ich denke, es war schon lange klar, dass es unter dieser Scheinstabilität bei ganz vielen wichtigen Themen schon lange brodelt. Seit dem 17. Oktober 2019, also jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr, sehen wir im Libanon eine breite und in sehr vielen Aspekten auch sehr radikale und vor allem landesweite Protestbewegung. Und diese Protestbewegung, die ist natürlich auch sehr divers in vielem, aber sie hat vor allem eines gemeinsam an Forderungen. Das eine ist, dass sie wirklich den Umsturz des politischen Systems im Libanon fordert. Und auch einen Abtritt oder einen Austausch der libanesischen politischen Elite. Mehr oder weniger zeitgleich mit dieser Protestbewegung kam es im Libanon zu einer, das wirkte so ein bisschen plötzlich, gerade wenn man auch im Libanon lebt. Das ist aber natürlich was, was sich schon schleichend, was sich schon angeschlichen hat über die letzten Jahre. Es kam zu einer der größten Wirtschaftskrisen in der modernen Geschichte des Landes. Diese Wirtschaftskrise, die ist eben einerseits verursacht durch die politischen Elite und durch die politische, durch das politische System im Libanon und andererseits macht es eben, also die, quasi das Ausmaß dieser Wirtschaftskrise macht das eben natürlich auch nur allzu deutlich. Wir haben es zu tun mit Jahrzehnten von Korruption, Jahrzehnten von Misswirtschaft, komplette Vernachlässigung von jeglichen staatlichen Dienstleistungen, komplette Ignoranz von Bürgerrechten, eine neoliberale Ausrichtung und Ausbeutung des Landes und aber gleichzeitig eben auch ein Vakuum von jeglicher politischen Programmatik und Vision. Und das sieht man eben auch jetzt, da ist eine völlige Unfähigkeit, dieser Wirtschaftskrise zu begegnen. Eine Wirtschaftskrise, für die eben ganz klar auch die politische Elite verantwortlich ist. Und es ist eben genau diese Politik, die einerseits jegliche Gesellschaft des Libanons komplett ignoriert. Und es ist diese Politik, gegen die die Protestbewegung seit circa einem Jahr auf die Straße geht. Und gegen die sie eben versuchen, auch eine Gegenbewegung zu etablieren. Ja, wie ist die Lage jetzt heute? Ich denke, das ist das, was vielleicht auch hier viele interessiert, was aber gleichzeitig natürlich auch sehr schwierig ist zu beantworten. Die Lage heute, 4 Monate nach der Explosion und vor allem angesichts einer allgemeinen Verschlechterung der politischen und wirtschaftlichen Lage im Libanon. Ich möchte dazu kurz vielleicht 3 Punkte ansprechen. Das eine ist die Reaktion der politischen Elite. Das zweite ist die Einmischung von außen, also andere Länder, die sich im Libanon einmischen. Und das dritte ist eben die Reaktion der Protestbewegung beziehungsweise die momentane Situation der Protestbewegung. Die politische Elite, kurz, ich habe schon angesprochen, direkt nach der Explosion, komplette Leugnung und Ignoranz von dem, was da passiert ist. Dennoch kam es kurz nach der Explosion, und zwar am 10. August, zu einem Rücktritt der Regierung unter Premierminister Hassan Diab. Es war so eine Art kosmetischer Schritt, also irgendein Schritt musste ja gemacht werden, also tritt die Regierung zurück. Die Regierung, die ohnehin sehr schwach war und die ohnehin quasi schon auch vor der Explosion sehr am Schwächeln war. Seither kann man allerdings sagen, und das denke ich, das geht ein bisschen zurück auf das, was die erste Referentin auch bereits gesagt hat, da kam es durchaus zu einer schamlosen Konsolidierung und aber auch Stärkung der politischen Macht. Also all das, was die britische Elite vielleicht auch im Vorhinein auch durch die Protestbewegung an Legitimation und auch an, würde ich sagen, symbolischer Macht verloren hat, weil wirkliche Macht, denke ich, ist noch nicht verloren gegangen durch die Protestbewegung. Das haben sie tatsächlich geschafft, jetzt seit der Explosion sich da erstmal wieder komplett zu konsolidieren. Momentan haben wir keine Regierung im Libanon, aber trotz allem der ehemalige Premierminister Saad Hariri, der nach einem Monat nach Ausbruch der Proteste zurückgetreten ist, der ist momentan beauftragt, eine Regierung zu bilden. Und was wir sehen, sind ganz klassische Muster von libanesischer Politik. Wir haben keine Regierung, weil sich die verschiedenen Gruppen der politischen Elite nicht einigen können auf die Verteilung der Ämter. Wir haben also quasi auch da wieder diese selben Diskussionsmuster, die wir schon lange sehen. Wir haben aber gleichzeitig, und ich denke, das ist so ein bisschen das, wo man auch drauf schauen muss, wir haben eine weiterhin Omnipräsenz von Gewalt. Das konnte man sehr deutlich sehen an der Reaktion. Es gab direkt nach der Explosion ziemlich wütende Proteste, gerade ein paar Tage später. Und die wurden sehr, sehr gewalttätig niedergeschlagen. Was ich denke, was angesichts dieser Katastrophe, die da passiert ist, dann eben wirklich nochmal auch so ein vernichtendes Statement war, dass darauf mit so viel Gewalt reagiert wurde. Wir haben aber auch subtile Reformen. Wir haben Einschränkungen von Pressefreiheit, wir haben Einschüchterung von Aktivistinnen etc. So viel zum Thema politische Elite. Die Einmischung von außen, ich denke, das ist auch ein Thema, was sehr wichtig ist. Der Libanon ist schon lange, denke ich, man fragt sich immer, was ist am Libanon so wichtig? Der hat natürlich kaum Rohstoffe etc. Dennoch ist der Libanon ein Land, das ein bisschen viele Konflikte auch in der Region widerspiegelt und das schon sehr lange, also auch Zeiten des Bürgerkriegs etc. Das ist ein bisschen so eine Stellvertreterregion in vieler Hinsicht. Das heißt, im Libanon gibt es immer verschiedene geopolitisch relevante Konflikte, die wir dort sehen. Das ist der Grund, warum auch jetzt sich da natürlich direkt nach der Explosion ganz viele Staaten eingemischt haben und auch einmischen. Die wahrscheinlich bekannteste und auch wirklich direkteste Einmischung, die haben wir direkt nach der Explosion gesehen, Frankreich unter Emmanuel Macron, der direkt, ich glaube, weniger als 48 Stunden später im Land war. Das ist eine Einmischung, die bis heute anhält. Macron versucht sehr direkt in die Regierungsbildung im Moment einzugreifen. Es ist so ein bisschen, denke ich, so dieses, dass da sehr versucht wird, auch so der ehemalige Kolonialstaat, in dem versucht wird, ja, Regierungsbildung, wir versuchen da sich, ihr könnt auch weiterhin quasi in dieser politischen Elite, so wie es ist, agieren, aber es muss Reformen geben, etc. Macron hat gerade wieder gestern versprochen, dass er trotz allem eine internationale Geberkonferenz Ende November für den Libanon geben wird, obwohl eben die Reformen im Moment nicht umgesetzt werden und obwohl es auch trotz französischer Einmischung noch zu keiner Regierung gekommen ist. Es gibt aber auch andere Staaten, die sich da einmischen. Also vielleicht weniger bekannt Russland. Russland hat sich auch eingemischt innerhalb der letzten Woche mit eben dem Versuch, in den Regierungsverhandlungen zu vermitteln. Im Unterschied zu der Position von Frankreich und vor allem der USA, die natürlich immer sehr darauf bedacht sind, dass die Hezbollah und der Hezbollah nahen Parteien zunehmend isoliert werden im Libanon, hat Russland natürlich dafür plädiert, dass alle Parteien zu Wort kommen müssen und dass alle Parteien quasi in den Regierungsverhandlungen auch ihren Anteil haben müssen. Die USA, das ist so ein weiterer vielleicht ein wenig unklarer oder wenig klarere Einmischung. Einerseits natürlich ganz prominent das Verhängen von Sanktionen gegen Politikerinnen im Libanon, die der Hezbollah nahestehen, wie eben zum Beispiel jetzt relativ prominent der frühere Außenminister Ghedwan Bassil. Das sind aber weiterhin Sanktionen, die natürlich gegen Individuen und nicht gegen den libanesischen Staat verhängt werden. Gleichzeitig hat die US-Botschafterin im Libanon gerade vor ein paar Tagen auch davor gewarnt, dass der Libanon in den totalen Kollaps fallen würde, wenn eben nicht eine Regierung gebildet wird und wenn nicht notwendige Reformen umgesetzt werden. Und das kann man eben auch ein bisschen in gewisser Form auch als eine Art Drohung verstehen. Das heißt, weitere Schritte können unternommen werden, wenn eben die Kontrolle des Staates durch die Hezbollah bestehen bleibt. Ja, was ist aus der Protestbewegung geworden? Das ist, denke ich, nochmal ein wichtiger Punkt. Auch gerade, wenn wir an das anschließen, was die Referentin vor mir erwähnt hat. Man muss dazu sagen, dass die Protestbewegung schon vor der Explosion sehr geschwächt war. Das hatte verschiedene Gründe. Also das eine ist natürlich der Ausbruch von Corona, ein landesweiter Lockdown seit März. Das macht natürlich Lockdown hin oder her. Es macht es im Allgemeinen natürlich schwierig, Demonstrationen zu organisieren, Versammlungen etc. Das ist aber nicht alles. Das andere ist ganz klar die Reaktion des Staates auf die Protestbewegung. Also einerseits diese Omnipräsenz von Gewalt, mit der jegliche Proteste niedergeschlagen wurden. Gleichzeitig aber auch, dass diese Proteste komplett ignoriert wurden. Also dass man so das Gefühl hat, also außer jenseits von Gewalt wurden sie quasi komplett ignoriert. Das heißt, das Gefühl, dass da nicht wirklich in irgendeiner Form auch etwas durchdringt, das ist im Libanon, würde ich sagen, leider schon seit Jahrzehnten sehr, sehr präsent. Und das Dritte, und das ist, denke ich, auch etwas, was man diskutieren muss, die Frage so ein bisschen, was kann diese Protestbewegung überhaupt bieten und was sind politische Ideen oder Visionen im Libanon derzeit? Und da denke ich, da gibt es auch sehr, sehr viele Herausforderungen innerhalb der Protestbewegung und das ist, denke ich, auch ein bisschen so ein Widerspruch, an dem sich viele Gruppen innerhalb dieser Protestbewegung auch immer wieder abarbeiten. Diese ganzen Faktoren haben sicher dazu geführt, dass quasi diese Protestbewegung nicht mehr so präsent auf der Straße ist. Ich sage das so, weil ich doch noch auch ganz am Ende noch einen anderen Punkt anbringen möchte. Was für eine Auswirkung hatte jetzt aber die Explosion? Und da würde ich sagen, also der Libanon befindet sich tatsächlich, würde ich sagen, die libanesische Bevölkerung befindet sich seit dieser Explosion in einer Art Schockstarre, würde ich das nennen. Ich glaube, dass tatsächlich, dass diese Explosion nochmal dazu beigetragen hat, dass es zu einer extremen Hoffnungslosigkeit und Desillusionierung innerhalb der Bevölkerung gibt und dass das eben auch nochmal mehr die Frage auch aufwirft, wer soll jetzt noch was ändern können oder gibt es überhaupt noch irgendwelche Möglichkeiten, noch etwas zu ändern innerhalb des Libanons? Dazu kommt aber auch, dass es eben nicht nur eine einmalige Explosion und jetzt quasi geht es um Wiederaufbau etc. Es geht tatsächlich auch darum, dass im Libanon in den letzten Monaten so eine Art chronische Bedrohungsszenarien und Angstszenarien hervorgeschworen wird. Und das sowohl von Politikerinnen, aber eben auch von Medien etc. Und da ist immer wieder es wird immer schlimmer oder es kann nur noch schlimmer werden. Und das ist natürlich einerseits eine Realität, die wir hier im Libanon leben. Es ist aber andererseits natürlich auch so ein bisschen dieses ständige Bereithalten, was kann in den nächsten Monaten noch passieren. Vielleicht ein ganz kurzes Beispiel. Es geht gerade momentan um die Aufhebung von Subventionen des Staates von Grundnahrungsmittel und Medikamente und dann eben diese Androhung, wie teuer alles wird, wo ja eh schon alles wahnsinnig teuer ist. Wie teuer wird erstmal Brot etc., wenn quasi diese Lebensmittel nicht mehr weiter vom Staat subventioniert werden. Und dieses Konstante, man fühlt sich konstant bedroht quasi in seiner Existenz, das ist natürlich auch etwas, was im Moment noch so eine breite Protestbewegung auch lähmt und natürlich auch mögliche Szenarien in jegliche Richtung auch möglich macht. Also das ist nicht, das kann in jede Richtung gehen und ich denke, da Ja, das ist auf jeden Fall auch etwas, was die Menschen tatsächlich in Angst versetzt. Dennoch möchte ich eigentlich jetzt auch nicht so negativ enden. Ich glaube trotz allem, dass die Protestbewegung im letzten Jahr ganz viele verschiedene Dynamiken freigesetzt hat und dass man auch sieht, dass diese Gruppen auch weiterhin aktiv sind. Also ich glaube, so der erste Kugelblick auf den Libanon würde vielleicht das widerspiegeln, was ich jetzt auch berichtet habe. Wenn man aber weiter reinschaut, dann sieht man, dass da durchaus Dynamiken sind, dass durchaus auch eine Veränderung stattgefunden hat. Und eben auch das nicht nur jetzt seit 2019, sondern natürlich über die letzten Jahrzehnte hinaus.